Herzlich willkommen zu unserem Podcast über Schlesien des Instituts für Deutsch als Fremdsprache und des Seminars Deutsche im und aus dem östlichen Europa. Schlesien, eine Region zwischen der Ober- und der Mitteloder, die größtenteils im heutigen Polen liegt, ist die Gegend, in der Herr Petruska 1941 geboren wurde. Im folgenden Podcast stellen wir seine Geschichte vor, die eng verbunden ist mit der Flucht aus Polen nach dem Zweiten Weltkrieg und den nachfolgenden politischen Umbrüchen bis hin zur demokratischen Wende 1989. Wir freuen uns darauf, ein Interview mit ihm führen zu können, worin er uns seinen persönlichen Lebensweg darstellt, der nicht immer einfach war und oft durch politische Gegebenheiten geprägt wurde. Wir, die die Möglichkeit bekommen haben, über unsere Universität, die Ludwig-Maximilians-Universität in München, diesen Podcast zu produzieren, freuen uns darauf und möchten uns auch gern selbst kurz vorstellen. Patricia Furtner ist Studentin der Ethnologie mit Nebenfach Deutsch als Fremdsprache und wird das Interview mit Herrn Petruska führen. Viele Reisen und Auslandsaufenthalte und ihr freies Wesen machen sie zu einem idealen Interviewpartner, da sie einen unverstellten, empathischen Blick auf ihre Umgebung hat. Da Herr Petruska mein Vater ist, wäre ich aus unserer Sicht auch zu nah am Thema, um ein geeigneter Interviewpartner für Herr Petruska zu sein. Auch ich studiere Ethnologie mit Nebenfach Deutsch als Fremdsprache und werde die Stimme aus dem Off sein und Hintergrundinformationen liefern, die persönlicher, aber auch historischer Natur sein können. Wir hoffen, durch die persönliche Geschichte von Herrn Petruska das Bild, das die meisten Menschen von Schlesien, ihren Bewohnern und den politischen Veränderungen, die dieser Landstrich überwiegend im letzten Jahrhundert durchlebte, zum Leben zu erwecken und freuen uns bereits auf eine Zusammenarbeit mit ihm und seine Geschichte unseren Zuhörern vorstellen zu können.
Vielen Dank, liebe Silvia, für die kurze Einführung und die Vorstellung. Ich würde unseren Hörern und Hörerinnen nun noch einen kurzen geschichtlichen Abriss über die Zeit 1939 bis hin zur Vertreibung deutscher Minderheiten 1945 bis 1947 geben. Am 1. September 1939 fielen deutsche Soldaten in Polen ein. Binnen 27 Tagen eroberte die deutsche Wehrmacht das ganze Land. Polen stand insgesamt über 5 Jahre unter deutscher Besatzung. Die Folgen dieser Besatzung für die polnische Bevölkerung waren grausam und reichen von Diskriminierung, Gewalttaten und Folterungen bis hin zu zahlreichen Ermordungen. Bis zum Eintreffen der Roten Armee waren ca. 18% der polnischen Gesamtbevölkerung zu Tode gekommen. Mit einem rasanten Vormarsch befreiten die sowjetischen Truppen Polen von der deutschen Besatzung. Am 19. Januar 1945 fiel Oberschlesien in russische Hände und wird schließlich vom Deutschen Reich abgetrennt und Polen zugesprochen. Für die deutschen Minderheiten in Oberschlesien bedeutet dies, dass sie nun diejenigen sind, die Hass, Diskriminierung, Gewalt und Vertreibung erfahren müssen. 100.000 Menschen fliehen deshalb aus Angst vor der Roten Armee Richtung Westen oder werden zwischen 1945 und 1947 systematisch aus Polen vertrieben.
Bevor wir meinen Vater willkommen heißen, möchte ich euch noch einen kurzen Abriss seines Lebenswegs und seiner Jugend vorstellen. Er wurde 1941 in Oberschlesien geboren. Wenige Jahre danach, noch im Krieg, stießen die russischen Truppen vom Osten her vor und verbreiteten eine Welle von Gerüchten der Gewalt und Plünderungen, woraufhin die Familie aus Angst beschloss, den Landstrich zu verlassen und Richtung Westen zu ziehen. Und diese Flucht mit verschiedenen Stationen werden wir euch im Folgenden vorstellen.
Willkommen, Herr Petruska. Es freut uns sehr, dass Sie sich heute Zeit nehmen, um mit uns in die Vergangenheit zu reisen.
Ich mache das sehr gerne für euer Studium und freue mich auch auf euer Gespräch.
Genau genommen reisen wir ja heute in Ihre persönliche Vergangenheit, da Sie uns ja als Zeitzeuge über die damalige Flucht aus Polen nach Deutschland erzählen werden und Sie uns auch erzählen, wie das dann für Ihre Familie war, in einem für Sie ja bis dato fremden Land Fuß zu fassen. Und das ist sicherlich auch kein einfaches Gesprächsthema für Sie und mit vielen Emotionen verbunden. Und deshalb schätzen wir natürlich umso mehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, uns einen Einblick zu ermöglichen und Ihre Erfahrungen und Erinnerungen mit uns zu teilen. Damit komme ich eigentlich auch zu meiner ersten Frage. Sie waren ja auch noch sehr, sehr jung, als Sie Polen verlassen mussten. Haben Sie deshalb hauptsächlich auch Informationen über Erinnerungen und Erzählungen von Familienmitgliedern?
Auch Mitunter auch, aber persönliche Erinnerungen habe ich trotzdem noch ein paar, trotz des jungen Alters.
Mhm. Aber in Ihrer Familie wurde auch viel über dieses Thema gesprochen. Also haben Sie eine Art private, familiäre Erinnerungskultur?
Nein, wir haben das einfach so hingenommen, wie es war. Wir haben da nicht sehr viel darüber gesprochen. Es war einfach so.
Mhm. Vielleicht auch Frage an dich, Sylvia, an dem Punkt. Hast du viel mit deinem Papa drüber gesprochen? Also habt ihr euch da ausgetauscht? Oder auch, ich weiß nicht, mit anderen Familienmitgliedern war das Thema?
Also für mich war es so, dass es eigentlich relativ normal war. Mein Papa war früher in Polen und er konnte ein bisschen Polnisch. Ich war auch eine Zeit lang, dass ich das gerne lernen wollte. Und ich kam immerhin bis zu Stadt, Wasser und Brot. Also ich kann Wasser und Brot kaufen auf Polnisch. Es war also immer so ein bisschen, es war schon ein bisschen Teil von der Familiengeschichte, fand ich. Und oder es wurden so kleine Geschichten erzählt, die waren aber, also das ist so eine, so wie andere Familien wahrscheinlich ihre Geschichte haben, so hat das bei uns halt einfach nur so ein bisschen diesen Hintergrund einfach. Und das war aber nichts Ungewöhnliches, so das war halt normal.
Also es wurde nicht so bewusst kommuniziert, aber man kann sagen, ihr habt schon eine eigene Art Erinnerungskultur an die Familiengeschichte.
Auf jeden Fall. Mhm, ja.
Interessant. Ich würde gerne jetzt mit Ihnen über die Zeit vor der Flucht sprechen. Also ein bisschen, ob Sie uns erzählen könnten über das Montal, wo Sie ja geboren worden sind. Ob Sie uns da ein bisschen Einblick geben, wie das damals war. Ob Sie sich da erinnern, wie das Dorf war, wie die Beziehungen zu den Dorfbewohnern waren.
Also ich bin da im Montal geboren, 1941, und mein Vater und meine Mutter, die hatten, mein Vater war Bauunternehmer, hat sich ein hübsches Häuschen gebaut in dem Dorf, war sehr bekannt, weil als Bauingenieur und Bauunternehmer war er natürlich viel auch unterwegs und man kannte uns sehr gut.
Mhm. Sie haben Deutsch und Polnisch gesprochen, oder? Sie konnten beide Sprachen auch. Also Sie waren noch sehr klein, aber Ihre Familie?
Mein Vater konnte ein bisschen Polnisch. Mhm. Er war sehr sprachbegabt und er hat auch Französisch und Russisch gesprochen. Also der konnte die Sprache, aber meine Mutter weniger. Die hat nur Deutsch mit den Kindern damals gesprochen und auch, es wurde nur in dem Ort Deutsch gesprochen.
Ah, okay, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Also dieses Montal, das waren wirklich nur deutschsprachige Menschen, die dort gewohnt haben.
Ja.
Ah, okay. Gut, dann vielleicht können Sie sich an die Zeit erinnern oder an den Tag erinnern, als Sie letztlich das Montal verlassen mussten. Also wie war da die Stimmung? Können Sie dann sich noch an bestimmte Sachen erinnern?
Nein, da war ich viel zu klein, als meine Großfamilie das Montal da verlassen musste, weil die hatten Angst vor den Russen und dann sind sie geflüchtet. Also da kann ich nur von Hören sagen, was erzählen, aber persönlich habe ich keine Erinnerung daran.
Was wurde Ihnen da erzählt? Also war das ein sehr abrupter Aufbruch oder hatte man das schon ein bisschen geplant und überlegt, was man mitnehmen könnte?
Nein, das war eher ein überstürzter Aufbruch. Die haben einfach ein Fuhrwerk mit zwei Pferden eingespannt und da wurden die ganzen Kinder und die Betten und sowas aufgeladen und da ist man dann einfach losgefahren, ohne Ziel und ohne allem. So wurde das mir erzählt.
Mhm. Und es war auch tatsächlich so, dass das ganze Dorf betroffen hat oder haben sich auch Familien entschieden, in Polen zu bleiben?
Das war damals noch nicht Polen, das war damals noch Deutschland. Ja. Später ist es Polen geworden. Nein, es sind welche zurückgeblieben und viele sind aber auch dann geflüchtet, weil sie Angst hatten vor den anrückenden Russen.
Mhm. Wo sind Sie denn dann hingereist? Also Sie sind aufgebrochen,
sind alle dann abrupt
und sind einfach losgefahren ohne
Losgefahren. Und die erste Station, die mir noch bekannt ist, war dann Prag, in der Nähe von Prag. Sind sie dann die erste Station gewesen, wo sie gelandet sind. Das war damals noch, Prag war damals noch sicher für die deutsche Bevölkerung. Aber später wurde das auch unsicher und da sind sie dann wieder weitergefahren. Aber die erste Station war Prag.
Und wo ist man da untergekommen in Prag?
Da war da so ein Flüchtlingslager und dann wurde mir nur erzählt, dass ich als Baby oder als Kleinkind fürchterlich geschrien habe und Lärm gemacht habe. Und da wollten sie mich damals schon, die haben gesagt, erschlagen, weil die Leute haben keine Ruhe gefunden. Ich habe die ganze Nacht durchgeschrien, weil ich eine versalzene Suppe bekommen habe.
Oje, oje. Dann konnten sie sich als Aber Baby nicht mehr
das
beruhigen.
Das ist nicht meine persönliche Erinnerung. Das ist nicht meine persönliche Erinnerung, sondern das wurde mir dann erzählt.
Aha. Aber Sie sagten, das war die erste Station. Wissen Sie dann, wie es weiterging? Also ich glaube, Sie sind ja dann mit Ihrer Mutter nach Niederau bei Meißen in Sachsen, bei einer Bekannten, glaube ich, untergekommen.
Ja, die sind dann von Prag weiter und sind dann, irgendwie sind sie dann nach Richtung Meißen gekommen, weil da hatten sie eine Bekannte und da sind sie auch untergekommen in Niederau.
Mhm. Aber das waren dann nur noch Sie und Ihre Mutter oder, weil Sie meinten ja, Sie sind als Großfamilie aufgebrochen aus...
Nein, das war die ganze Großfamilie.
Die ganze Familie ist dann nach Sachsen sozusagen weiter.
Nach Niederau gekommen,
nach Niederau.
Ja. Mhm. Von Prag nach Niederau, ja.
Das ist ja, glaube ich, auch nicht weit weg von Dresden, soweit ich weiß.
Das ist nicht
weit weg, genau.
Und
das war ja auch noch vor dann der Bombardierung im Mai 1945.
Ja.
Ich glaube, Sie haben ja auch noch persönlich Erinnerungen an diese Bombardierungen.
Das war eines Abends, sind die Sirenen losgeheult und es war Flugalarm, Bombenalarm haben sie gegeben. Und hat mich meine Mutter auf den Arm genommen, ist über einen Hof gelaufen in einen tiefen Weinkeller war das. Das ist ja dort eine Weingegend. Und da kann ich mich erinnern, wie die Bomben da so runter als leuchtende Kugeln runtergekommen sind. Mehr kann ich auch nicht sagen. Das ist meine erste Erinnerung als Kleinkind.
Und da Sie auch ein Kleinkind waren, haben Sie das nicht wirklich als bedrohlich wahrgenommen, oder? Sondern eher...
Das war für mich ein Spektakel, so wie man sich die Sterne am Himmel anschaut oder so. Ich habe das natürlich nicht verstanden in dem Alter, was da los war.
Ja, das ist klar. Und wie ging es denn dann weiter für Sie und Ihre Familie?
Meine Mutter und auch die anderen Tanten und Cousinen, die da auch unten waren, die haben das Fuhrwerk verloren mit den Pferden. Das haben sie irgendwo stehen gelassen und die haben natürlich die Bettdecken, die Zudecken gebraucht und die haben sie nachschicken lassen nach Dresden.
Mhm.
Ja, und meine Mutter hat sich dann bereit erklärt, die am Bahnhof in Dresden zu holen. Da hat sie mich auch mitgenommen. Weil das war immer gut, wenn die jungen Frauen ein Baby auf dem Arm hatten oder so, Kleinkind, damit sie nicht irgendwie belästigt worden sind. Da hat sie mich gerne immer dazu mitgenommen. Und da kann ich mich erinnern, dass was dann meine Mutter erzählt hat, wie Dresden dann ausgesehen hat und wie am Bahnhof die toten Menschen gestapelt worden sind.
Wahnsinn. Und das war dann auch wahrscheinlich, oder im Prinzip konnte man dann auch in Dresden nicht bleiben, weil es war ja nichts mehr da, oder?
Nein, die hat nur die Betten geholt und ist gleich wieder zurück dann in die Nähe von Meißen, nach Niederau.
Mhm. Und wie ging es dann weiter? Also Sie sind ja dann weiter ins Vogtland, das war aber dann wesentlich später, oder?
Das war wesentlich später, so genau kann ich mich dann nicht mehr erinnern. Ich kann mich dann nur noch erinnern, dass wir dann mit die Großfamilie ist dann irgendwie getrennt worden, oder haben sich getrennt. Meine Mutter mit mir alleine ist sie dann nach Plauen Richtung Vogtland. Und da habe ich eben, wie da auch hier beschrieben worden ist, dass ich dann auch einen schwarzen Menschen das erste Mal gesehen habe.
Aha.
Einen farbigen Menschen, ja.
Also das war auch etwas, was Ihnen sehr prägnant noch in Erinnerung geblieben ist.
Das, ja, war, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Das war auf einer Wiese und da war ein kleiner Bach von 1,50 Meter Breite. Und da irgendwie hat mich meine Mama da auch mal gebadet, musste auch irgendwie sein. Und das Wasser war sehr kalt und das war mir sehr unangenehm. Und da habe ich natürlich auch geschrien. Und dann kam so ein Farbiger zu uns und hat gefragt, warum ich so schreie. Und ich habe sofort schreien aufgehört, weil das war für mich sowas von, ja, ungewöhnlich, dass die Menschen auch so dunkel sein können.
Mhm, verstehe. Und wo haben Sie da im Vogtland gelebt? Ich glaube, das war ja auch so, dass größere, also Leute mit größeren Häusern oder mit Höfen ja auch teilweise geflüchtete Menschen aufnehmen mussten. Also die wurden ja, glaube ich, auch nicht gefragt, sondern die mussten Leute bei sich einziehen lassen.
Ja, das war schon so, wie das meine Mutter da bewerkstelligt hat, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind wir bei einem Bauern in der Nähe von Plauen untergekommen. Und ja, wie soll ich sagen, der Bauer war nicht von uns erbaut, er wollte da keine fremden Leute drin haben. Aber er musste das und für die Verpflegung und für die Unterbringung musste meine Mutter dann auf dem Feld dann mithelfen.
Mhm, verstehe. Wie lange waren Sie denn insgesamt dann dort bei diesen Bauern?
Das waren vielleicht 2-3 Monate höchstens. Und dann hat mich mein Bruder dann und meine Tante, die haben uns dann wieder gefunden und besucht. Und die haben gesagt, sie hätten für uns eine Unterkunft in Hohenölsen, das ist bei Weida, da Saalfeld, ja, in Thüringen.
Also da sind Sie dann mit Ihrer Tante
da
und mit
sind
Ihrem
Bruder
dann mit?
Von den Bauern weg. Ja, da sind wir dann hingegangen und da sind wir untergekommen in einem Kindergarten.
Mhm.
Das war vorher ein Kindergarten, der wurde da, ich weiß nicht, der war leer. Der Bürgermeister hat uns dort einquartiert und da haben wir einen großen Saal als Unterkunft gehabt.
Den haben Sie teilen müssen oder waren da nur Ihre Familie?
Das war nur und meine Familie dort.
Mhm. Verstehe. Sie mussten aber dann, das wollte ich Sie eben fragen, ob Sie mussten, oder das war, glaube ich, auch eine Entscheidung Ihrer Mutter, dann später wieder zurück nach Polen zu gehen. Also Sie sind ja mit Ihrer Mutter nochmal zurück nach Polen.
Ja, meine Tante war in Montal bei meiner Oma, die das Haus von meinem Vater bewohnt haben, in Montal. Und es hieß, da ist ein Pole, ein Lehrer, der hat einen Prozess angefangen und wollte das Haus haben. Aber meine Großeltern und meine Tante, die da schon in dem Haus drin waren, haben gesagt, wo sollen wir denn hin? Also musste meine Mutter als Besitzerin, Mitbesitzerin des Hauses, dann nach Polen. Und mich als Kleinsten hat sie wieder mal mitgenommen.
Also Sie sind alleine mit Ihrer Mutter dann zurück nach Polen?
Nicht alleine, es war noch eine Cousine war noch dabei.
Okay, und der Hintergrund war eben, um eigentlich dieses Familienhaus irgendwie zu retten?
Ja, zu retten, ja, genau.
Aber geplant war ja nur dann kurzer Aufenthalt, oder? Also
natürlich, ja. Es war geplant, den Prozess abzuwarten und schauen, wie das der Prozess da ausgeht. Der Prozess ist zugunsten meiner Mutter dann entschieden worden. Und ja, dann hat man sich noch ein bisschen Zeit gelassen, mit der Familie noch ein bisschen und mit den Großeltern da noch ein bisschen verhandelt, wie geht's jetzt weiter und so fort. Und ja, in der Zwischenzeit wurde aber die Oder-Neißer Grenze zugemacht. Mhm,
das heißt, Sie konnten nicht mehr zurück nach Deutschland reisen?
Wir konnten da nicht mehr zurück, also offiziell nicht mehr zurück, wie wir eingereist sind. Und es wäre zwar gegangen, aber mit zu schleppen. Und die wollten natürlich Haufen Geld haben, was meine Mutter nicht besessen hat. Mhm. Und deswegen sind wir dann dort geblieben.
Wie war das? Hat da vielleicht Ihre Mutter Ihnen auch erzählt, zu wissen, dass man jetzt nicht so einfach wieder zurück kann? Andere Familienmitglieder aber ja auch in Deutschland sind. Hat sie Ihnen da vielleicht erzählt, wie das für Sie war?
Es war für sie schon ganz schwierig, weil mein Bruder und meine Schwester, die waren jetzt natürlich in der Nähe von Leipzig bei meiner Tante, weil die hat sie ja zurückgelassen. Und das war für sie schon schwierig, aber sie hat alles Mögliche versucht, sie hat aber das Geld nicht zusammenbekommen, um die Schleppe da zu bezahlen. Und dann hat sie gesagt, das hilft mir jetzt alles nichts, ich muss jetzt irgendeine Beschäftigung nachgehen und ein bisschen Geld verdienen, vielleicht kriegt man das hin. Und das hat sie natürlich jahrelang hingezogen, das ging dann immer.
Sie sind dann ja auch in Polen zur Schule gegangen, Sie sagten ja gerade jahrelang, also Sie waren wirklich auch eine längere Zeit dann wieder in Polen. Und es war ja auch so, dass bis zur Wende 89, wenn ich das richtig recherchiert habe, deutsche Minderheiten ja auch massiv diskriminiert wurden. Also Deutsch sprechen war ja auch verboten. Und ja. Sie mussten ja zur Schule gehen, durften auch nicht Deutsch sprechen. Wie war das für Sie? Weil Sie kannten ja bis dahin die Sprache nicht. Also Sie konnten es ja nicht sprechen.
Ja, doch. In einem Jahr, bevor ich eingeschult worden bin, weil in Polen hat man mit 7 Jahren, ist man erst eingeschult worden in die Schule. Nicht mit 6 wie in Deutschland. Und da habe ich in der Zwischenzeit schon so viel Polnisch gelernt, dass ich in der Schule schon mitgemacht habe.
Mhm. Aber wie waren so die Verhältnisse zu Mitschülern oder generell, haben Sie jetzt von dieser wirklich Diskriminierung persönlich auch was zu spüren bekommen, Sie oder jetzt auch andere Familienmitglieder, die Ihnen davon erzählt haben?
Nein, also ich persönlich und es gab dann schon eine Zeit lang, wo so Jugendliche durch die Straßen gegangen sind und dann auf die deutschen Bevölkerung so geschimpft haben. Die haben sie dann auch Hitlerowze genannt, aber als solches das waren Jugendliche, aber die Bevölkerung, die polnische Bevölkerung, die war ganz okay, weil die haben ja selber ein Problem gehabt, die sind aus Weißrussland von dem Stalin nach Schlesien geschickt worden. Die sind selber Flüchtlinge gewesen und ich muss ehrlich nur positiv über die polnische Bevölkerung sagen. Die haben mich eingeladen zum Essen. Ich war beim Bürgermeister zum Essen eingeladen. Da war ich so enttäuscht, weil die haben noch schlechter gegessen wie wir zu Hause. Die haben gar nichts zum Essen gehabt. Und trotzdem haben sie einen eingeladen. Also man sieht schon, die waren nicht bösartig. Kann ich nicht sagen.
Also es gibt jetzt keine negativen oder schlechten Erinnerungen an die Zeit in Polen jetzt.
Ja, es gab schon, dann kam zum Beispiel in der Schule kam ein Lehrer und dieser Lehrer, der, weil ich mal aus Zufall Man musste sich in zwei Reihen vor der Ausgangstür hinstellen. Und da war ich als Erster an der Tür und habe auf Wiedersehen gesagt. Und da hat er mich die ganze Treppe runtergejagt. Und weil der war dagegen, der kam ein, der Lehrer war aus Warschau und das war ein, der hat was gegen Deutsche gehabt. Und dadurch, dass der Lehrer mich dann gefangen hat, und ich wollte mich doch nicht schlagen lassen. Ich habe ihn in die Wade gebissen, hat er augenscheinlich mich losgelassen. Und so wurde ich nicht verprügelt von ihm. Aber das war die einzige Erinnerung, die negativ war.
Also dieser eine Lehrer, der Sie wirklich zu spüren lassen bekommen hat, dass Deutsch sprechen eher verpönt ist.
Ja. Das war die einzige Erinnerung, die ich habe, die negativ war.
Sie sind aber dann ja auch wieder zurück nach Leipzig gegangen. Wissen Sie noch, wann das war und wie das dann abgelaufen ist?
Wie das abgelaufen ist, meine Mutter hat immer gesagt, ich bin Deutsche und ich will nach Deutschland. Da hat man sich schon einmal in so einem Polizeigewahrsam genommen. Für ein paar Stunden. Und hat gesagt, ja, und so weiter. Also das war auch nicht so richtig gewollt oder echt. Aber auf jeden Fall hat meine Mutter dann einen Ausreiseantrag gestellt. Sie will Polen verlassen. Und diesem Ausreiseantrag wurde mal 1953 stattgegeben.
Das heißt, 1953 sind sie dann auch zurück nach Leipzig gegangen.
Nach Leipzig, da waren mein Bruder und meine Schwester. Und es war dann Familienzusammenführung. Und da sind wir nach Schladitz in der Nähe von Leipzig.
Wissen Sie zufälligerweise vielleicht auch von Bekannten, waren das viele Leute, die damals dann auch Anträge gestellt haben, um nach Deutschland gehen zu können?
Mit uns ist ein, ein Tierarzt mit rausgefahren. Der hat auch die Ausreise bekommen, aber das war sehr selten. Das waren nur, ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, aber es waren sehr wenige Leute, die das geschafft haben, die Ausreisegenehmigung zu bekommen.
Dann hatten Sie sozusagen ein ziemliches Glück, oder? Dass das...
Das war ein ziemliches Glück. Ja, weil meine Mama hat immer gesagt, wir sind Deutsche, wir wollen nach Deutschland. Und überall, wo sie irgendwie mit Behörden zu tun hatte, ich will nach Deutschland, ich will mit euch nichts zu tun haben.
Sie sind dann eben 53 zurück und haben dann sind dort auch wieder auf die Familie getroffen, wie Sie ja gemeint haben. Ihre Geschwister waren in Leipzig.
Ja.
Sie waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 11, 12 Jahre alt dann schon, oder?
Ich war so, ich war ein bisschen älter. Also 13 war ich damals. 41, 12 Jahre, ja.
Und wie war das dann, als Sie die Familie wieder gesehen haben? Das muss ja eine sehr große Erleichterung gewesen sein, oder? Dass man wieder zusammen ist.
Das kann ich jetzt persönlich nicht so erzählen, weil wenn man so 12 Jahre ohne der Schwester, ohne Bruder war, dann war man alleine. Also man ist ja alleine aufgewachsen. Und meine Geschwister waren eher die Cousinen, die in Polen geblieben sind. Das waren meine, Geschwister dann sozusagen, Ersatzgeschwister.
Verstehe.
Weil wir waren so lange getrennt von meinem Bruder, von meiner Schwester, dass meine Erinnerung an meinen Bruder und meine Schwester gar nicht mehr so stark waren.
Waren die wesentlich älter als Sie?
Ich bin der Jüngste der Familie gewesen. Mein Bruder ist 5 Jahre älter, meine Schwester 2 Jahre älter gewesen.
Und die haben aber dort in Leipzig bei ihrer Tante gelebt?
Okay, verstehe. Und wir sind zu der Tante auch hingekommen.
Genau, aber Sie sind ja dann nicht in Leipzig geblieben, sondern Sie sind über eine Genehmigung, die Ihre Mutter auch organisieren konnte, nach Westdeutschland gegangen.
Ja, natürlich, weil das war damals die DDR und wir waren die BDR. Und Ja, da musste man auch wieder einen Antrag stellen für die Ausreise. Meine Mutter hat ein paar Sachen aus Montal, also dem Polen damals, ein paar Sachen mitgenommen und die konnte sie nur wieder rüberbringen nach Fürstenfeldbruck, wenn sie eine Ausreisegenehmigung hat. Und das hat sie gemacht und so sind wir ganz offiziell dann, ja, 54 nach Fürstenfeldbruck gekommen.
Und da haben Sie dann auch Ihren Vater wieder getroffen?
Da habe ich das erste Mal meinen Vater zu Gesicht bekommen.
Wo also Sie sind dann dort auch in eine Wohnung gezogen? Oder?
Mein Vater in der Zwischenzeit, der kam aus der russischen Gefangenschaft 1949 und hat da in der Zwischenzeit ein Häuschen hier in Fürstenfeldbruck erstellt. Er war ja vom Baufach. Und das war zwar nicht ganz fertig, aber wir hatten schon wieder was Eigenes. Und da sind wir dann beim Vater gewesen. Da habe ich auch dann lange Zeit gelebt.
Aber auch nur Sie und Ihre Mutter oder die Geschwister sind nicht mitgekommen nach Westdeutschland?
Nein, die Geschwister sind nicht mitgekommen. Doch, meine Schwester ist dann mitgekommen, später. Aber mein Bruder, der ist in Leipzig geblieben.
Und wie war das für Sie? Sie sind dann ja aus Polen zurück erstmal in die DDR, waren dann eine Zeit lang dort in der DDR. Wie viele Jahre waren Sie dort in Leipzig, bevor Sie...
Ein halbes Jahr.
Halbes Jahr, also relativ kurz dann auch weiter nach Westdeutschland.
Ja, so halbes oder dreiviertel Jahr so ungefähr. Ja.
Also sehr viel Ortswechsel in kürzester Zeit. Ja. Haben Sie jemals irgendwie Sehnsucht nach, also als Sie dann in Westdeutschland waren, Sehnsucht gehabt nach der DDR oder vielleicht sogar nach Polen? Wie war das für Sie, dieser Ortswechsel und dann in Westdeutschland schließlich den Vater wieder zu treffen und da in ein Haus zu ziehen?
Also als ich von Montal weggefahren bin und nach Leipzig, dann hatte ich schon großes Heimweh wieder nach Montal, nach den Cousinen, also nach den Polen. Was auch sehr schlimm war, ich habe zwischenzeitlich die deutsche Sprache total verlernt.
Ach, interessant.
Ich kam nach Leipzig. Ja. Es war ja verboten, Deutsch zu sprechen. Und man hat auch Angst gehabt, Deutsch zu sprechen. Und man wollte auch keine Schwierigkeiten haben. Da habe ich die deutsche Sprache ziemlich verlernt, obwohl ich sie mit 4, 5 Jahren sehr gut gekonnt habe, also sehr schönes Deutsch gesprochen habe. Das habe ich verlernt und dann war ich dann in Leipzig und dann ging ich auch zur Schule und war bloß ein Gast, der nicht bei der Mathematik oder sonstigen Fächern durfte ich mitmachen, aber Deutsch, ein Aufsatz schreiben oder sonst was, war nicht drin.
Mhm. Haben Sie sich in der DDR oder dann auch später in Westdeutschland jemals, ich nenne das jetzt mal, als der Außenseiter gefühlt oder eben von anderen Leuten das Gefühl bekommen, Sie sind jetzt der Migrant?
Ja, in Leipzig war das schon so, aber das habe ich ziemlich gut hingekriegt. Ich war ein guter Fußballspieler und die Jungs haben einen Stürmer gebraucht in Leipzig und da habe ich gesagt, ich spiele mal mit. Ja, und da war ich dann wieder mittendrin in einem, ja, in so einer Kinderrunde oder und da habe ich sofort wieder Anschluss gehabt. Und da ist mir auch etwas passiert, weil ich konnte ja nicht so richtig Deutsch, aber ein bisschen habe ich schon dann wieder gelernt. Und da habe ich auch mal ein Tor nicht geschossen, sondern geschossen. Und da haben die alle gelacht und das haben die alle wunderbar gefunden.
Dann war das Eis gebrochen.
Ich war dabei, ja.
Ach, schön. Aber so wie sich das jetzt angehört haben, haben Sie schon das Montal als Heimat empfunden, oder?
Nein, das war dann sehr schnell
das
weg.
Das war sehr schnell dann weg.
Das war schnell weg. Ich habe mich dann in Leipzig sehr wohl gefühlt. Und dann bin ich nach Fürstenfeldbruck gekommen und dann war ich wieder der Deutsche.
Mhm. Aber wie stehen Sie jetzt zu Ihrer, ich nenne es jetzt mal alten Heimat oder zum Montal eben, wie stehen
Sie? Ich war vor 2 Jahren, war ich wieder mal, meine Cousine, die dort geblieben ist, besuchen und hab, ja, die lebt immer noch in unserem Haus, was mein Vater erbaut hat. Und also, und die hat mich auch gefragt, wie fühlst du dich? Ist es immer noch deine, würdest du wieder zurückkommen? Da habe ich ihr geantwortet, nein, ich bin jetzt in Fürstenfeldbruck, ich bin jetzt ein Bayer. Nein, ich habe keine Sehnsucht mehr nach dem Montal oder wie das jetzt heißt, Makovtschitsa.
Mhm, aber Sie haben trotzdem noch Familie dort und im Prinzip dann auch immer noch...
Nur die eine Cousine, nur die eine Cousine, mehr nicht.
Sprechen Sie, könnten Sie jetzt heute noch Polnisch sprechen?
Ich habe mich dort mit einer Lehrerin sehr gut unterhalten.
Ja, also Sie können es tatsächlich auch noch sprechen.
Ja, also die ist eine Nachbarin meiner Cousine. Ich habe mich unterhalten, aber es ist ja so, ich habe feststellen müssen, dass meine Polnischkenntnisse nur einen kindlichen Einschlag haben. Die Sprache lebt ja. Und das ist vor 60 Jahren, habe ich dann nicht mehr Polnisch gesprochen. Also meine Sprache ist zurückgeblieben auf einem Niveau eines Heranwachsenden.
Gut, das ist natürlich klar, weil Sie waren ja dann auch abrupt wieder in der Situation, nur Deutsch.
Ja, genau so ist genau es. Wenn ich dann weiter gesprochen hätte oder so, dann hätte ich es vielleicht noch pflegen können. Aber es fehlt mir an verschiedenen Stellen schon. Das umschreibe ich dann, wenn ich mich unterhalten tue. Aber so mit in Warschau oder Krakau würde ich da nicht so ganz bestehen.
Aber macht es Spaß, oder?
Mir macht man schon noch Spaß, ja. Wenn ich jemanden wieder treffe, dann unterhalte ich mich mit dem. Und ja, aber so tiefgreifende Gespräche oder Themen, die kann ich nicht führen.
Okay. Ich wollte noch ganz kurz, bevor wir zum Schluss kommen, ein bisschen über das Thema der Aufarbeitung sprechen. Der geschichtlichen Aufarbeitung. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie sich selbst mit dem Thema schon mal beschäftigt haben. Es gibt ja durchaus Angebote wie Begegnungsstätten oder Bildungsstätten, Gedenkorte oder Informationszentren, wo man sich mit dieser Geschichte, dieser deutsch-polnischen Geschichte, auseinandersetzen kann. Haben Sie da so ein bisschen was mitverfolgt, auch bezüglich der Aufarbeitung dieser geschichtlichen
Frage? Nein, das tut mir leid. Ich war dann hier mit meinem Studium dann weiter und so beschäftigt, da habe ich mich da diesbezüglich nicht weiter damit auseinandergesetzt.
Mhm. Okay, dann sind wir eigentlich schon am Schluss angekommen. Außer Silvia, hast du vielleicht spontan noch eine Frage an deinen Papa?
Ja, eine ganz kleine Frage. Und zwar, das habe ich immer noch nicht so ganz verstanden. Das ist ja auch jetzt ein Teil von der Familiengeschichte von dir dargestellt worden, die ich selber noch nicht so kannte, was ich super spannend finde. Und zwar hast du mal ganz nebenbei erzählt, dass dieses Dorf, dass diese Gründung vom Dorf oder der Name auf irgendeinen Verwandten von uns zurückgeht. Und die Geschichte würde ich gerne nochmal hören.
Der Name vom Montal in jetzigen Polen, ja. Der polnische Name heißt Makovtschitsa. Ja, aber vorher, mein Großvater, mütterlicherseits, war mal der Bürgermeister von diesem Montal. Und dann hieß das Dorf Makovtschitz. Ja, und der hat gesagt, das ist nicht polnisch, das ist nicht deutsch. Wir machen einen deutschen Namen für das Dorf. Und der hat das Dorf dann Montal. Makow ist Mond auf Polnisch und Tschütze, das ist Montal. Er hat das wirklich übersetzt und hat den Namen Montal eingeführt. Und der wurde, solange das Dorf deutsch war, so genannt. Erst die Polen haben dann wieder Makowczyce draus gemacht.
Was aber Sie selber Montag. Sagen auch heute noch Montal, oder? Das ist für Sie wahrscheinlich einfach ja, so normal.
Auf meiner Geburtsurkunde steht Montal. Und ja, und das klingt auch irgendwie deutsch. Überall, wo ich hinkomme, schreiben Sie das sofort richtig hin. Wenn ich jetzt sagen würde, auf Polnisch, Makowczyce, dann fragen Sie, ja, können Sie das nicht buchstabieren oder... Ja, weil das ist dann schwierig zu schreiben.
Ja.
Es reicht ja schon, mein Name Pietruszka heißt auf Polnisch Petersilie.
Ah.
Aber es fehlt ein Buchstabe. Es fehlt ein Buchstabe, aber es heißt Petersilie.
Petersilie. Ja? Wusstest du das, Silvia?
Ja, ich wusste das und ich darf es auch immer überall meinen Namen buchstabieren und deshalb ist wahrscheinlich auch Montal viel praktischer, weil Makowczyce
ja.
Würde wahrscheinlich auch überall buchstabiert werden müssen.
Ja, ja, super. Wir sind am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank, Herr Pietruszka, dass Sie sich Zeit
haben. Ich danke Ihnen auch.
Das war super, super spannend. Und ein sehr authentischer Einblick, um einfach nachzuvollziehen können, was es damals bedeutet hat für die Leute, in dieser Zeit zu leben, da eben fliehen zu müssen, einen Neuanfang starten, in einem Land, wo man zwar die Nationalität vielleicht hat, aber das vorher ja auch nicht kannte. Also es ist ja trotzdem ein neuer Ort, wo man Fuß fassen muss. Und es war auch interessant zu sehen, wie einfach die Familienmitglieder immer wieder auch auseinandergerissen worden sind oder in verschiedenen Gegenden untergekommen sind. Ja, also vielen, vielen Dank.
Ja,
es war
schön.
Ein tolles Gespräch Gerne. Mit Ihnen.
Ich möchte mich jetzt aber auch nochmal bedanken, weil für mich war es auch echt was Besonderes, auch was von der Familiengeschichte mitzubekommen, die ich sonst einfach aus eher einer persönlichen Sicht mitbekomme und weniger aus dieser Distanz auch. Und ich habe auch echt viel Neues erfahren. Also vielen Dank, Papa, nochmal dafür.
Gerne.
Bevor wir uns jetzt von euch verabschieden, von uns, von unseren Zuhörern, Patti, würde ich gerne noch wissen, wie dieses Interview für dich war, weil es sind ja doch relativ viele Emotionen hochgekommen und so im Nachhinein würde ich schon gern wissen oder mich würde es interessieren, wie du das Interview empfunden hast.
Ja, also wie du schon sagst, es war wirklich ein sehr emotionales Gespräch auch. Dein Papa hat das super persönlich erzählt, hat ja auch viele persönliche Anekdoten und wirklich Erinnerungen, die er als Kind hat an diese Zeit mit uns geteilt. Da bin ich sehr, sehr dankbar. Es ist wirklich schön, das einfach hören zu können von jemandem, der das erlebt hat. Das ist einfach sehr, sehr authentisch. Und ja, einfach einen Einblick zu bekommen von dieser Entwurzelung, dann dieser ganze Weg und dann doch wieder zurück nach Polen, wieder nach Deutschland, Familienteile überall verteilt, nicht wissen können, wann man sich wieder sieht, wie man sich wieder trifft. Dann ja auch später das Zusammentreffen wieder mit dem Vater, der lange, lange Zeit in Kriegsgefangenschaft war. Also ja, definitiv ein sehr emotionales Gespräch, sehr, sehr interessant. Und ich bin deinem Papa wirklich dankbar, dass er das mit uns gemacht hat. Und ja, Frage zurück, liebe Silvia, wie war das denn für dich, das von deinem Papa zu hören?
Einerseits war es so, dass es ein neuer Einblick in die Familiengeschichte war, weil er hat es dir natürlich anders erzählt, als er es mir immer erzählt hat. Und für mich war es von dem her natürlich auch hochemotional und ich fand es auch richtig schön. Also ich fand es auch schön, weil ihr irgendwann euch unterhalten habt. Und auf der anderen Seite war es so, es war so aktuell. Ich hatte so das Gefühl, diese Fluchtgeschichte, die basiert immer so auf den gleichen Sachen, diese Entwurzelung, diesen Neuanfang, dieses Nicht-Wissen, wie es weitergeht. Und das sind, ob das jetzt vor Jahrhunderten war, vor 50 Jahren oder jetzt momentan. Und wenn man das nochmal so hört, dann kann ich weiß nicht, ob ich das wirklich nachempfinden kann, aber also ich glaube, wenn man sich mehr damit beschäftigt, dann wächst auch die Empathie für heutige Situationen. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, das auch in so heutige Zeit mitzunehmen.
Ja, absolut. Finde ich richtig schön, dass du das jetzt gerade noch angesprochen hast und das auf eben auch die Gegenwart beziehst, weil das stimmt auf jeden Fall. Man hat dann vielleicht auch einfach die Möglichkeit, da empathischer zu sein.
Genau. Ansonsten ist es so, dass ich tatsächlich mich einfach freue, dass wir das machen konnten und möchte mich auch in dem Sinne bei unserem Institut für Deutsch als Fremdsprache bedanken, bei unserem Dozenten Herrn Kürer-Wielach und natürlich unseren Kurs nochmal den Leuten ans Herz legen oder unseren Hörern ans Herz legen. Das ist Deutsche im und aus dem östlichen Europa und möchte mich in dem Sinne bedanken und verabschieden.
Ebenso, vielen Dank und allen Zuhörern und Zuhörerinnen alles Gute.